Willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Wir schauen uns heute gemeinsam einen Text an, den Sie uns zur Verfügung gestellt haben, ein persönlicher Essay. Titel: Die Gefahr großer Vermögen für Demokratie und die freiheitlichen Gesellschaften.
Mhm.
Der Autor, so schreibt er, hat seine Gedanken Ende 2024 geordnet, ja, unter dem Eindruck aktueller Ereignisse wie der US-Wahl damals, Diskussion um Social Media, politische Umbrüche in Deutschland.
Ja.
Er betont aber auch, das ist wichtig, es ist seine persönliche Meinung. Keine wissenschaftliche Abhandlung, aber eben eine Grundlage zur Diskussion.
Genau.
Im Kern geht es um die Frage, wie kann die Anhäufung wirklich extrem großer Vermögen unsere Demokratie und Gesellschaft beeinflussen oder vielleicht sogar gefährden?
Und er stellt ja auch klar, es ist keine Neiddebatte. Das ist ihm wichtig.
Richtig. Sondern eine Auseinandersetzung mit den Strukturen, die solche Konzentrationen ermöglichen und, deren Folgen. Okay, lass uns das mal auseinandernehmen.
Genau, der Text positioniert sich als Denkanstoß, basierend auf Beobachtungen, persönlichen Überlegungen. Das Thema ist ja hochaktuell. Ich meine, die Debatte um Ungleichheit, Einfluss von Geld auf Politik, Machtkonzentrationen, das beschäftigt uns ja global.
Absolut.
Wir werden uns jetzt gemeinsam mal die Argumente des Autors genauer ansehen. Wie beschreibt er den Einfluss großer Vermögen? Welche Rolle schreibt er dem Mittelstand zu? Seine Gedanken zu Eigentum und Verantwortung?
Und welche Lösungsansätze oder Regulierungen er vorschlägt? Genau.
Ja, es geht darum, die Perspektive dieses Essays zu verstehen und die zentralen Punkte für Sie herauszuarbeiten.
Gut. Der Text beginnt ja mit so einer Gegenüberstellung. Einerseits eine ideale Welt, in der jeder auf die Bedürfnisse anderer achtet.
Was schön wäre.
Ja, eben. Und andererseits die Realität menschlichen Eigeninteresses. Daraus leitet er dann ab, dass Regeln nötig sind. Und er sieht den sozialen demokratischen Rechtsstaat als, bisherigen Höhepunkt dieser Entwicklung.
Mhm.
Aber was braucht eine Demokratie laut diesem Essay, um wirklich gut zu funktionieren? Er nennt da zwei Kernpunkte. Gleichberechtigung und gute Informiertheit aller Bürger.
Richtig. Und er präzisiert das auch. Gut informiert bedeutet Zugang zu faktenbasierten Informationen, eben nicht Fake News.
Klar.
Und Gleichberechtigung heißt gleiche Möglichkeiten zur politischen Einflussnahme, Stichwort Lobbyarbeit, das nennt er explizit. Und gleicher Zugang zu Informationen, was hier faszinierend ist.
Ja.
Der Text stellt fest, dass diese Grundlagen selbst in etablierten Demokratien wie Deutschland eine ständige Herausforderung sind. Das ist nichts Selbstverständliches.
Ein ständiger Kampf sozusagen.
Genau. Und genau hier setzt die Kritik an. Große Vermögen, so argumentiert er, können genau diese Gleichheit und den fairen Informationszugang untergraben.
Systematisch.
Okay, und hier wird's ja dann wirklich interessant. Wie soll dieser Einfluss denn konkret aussehen? Er spricht ja von einer Umverteilung von unten nach oben, die sich seiner Meinung nach während der Pandemie noch beschleunigt habe.
Mhm.
Als Beispiel nennt er die USA, Wahlkämpfe dort so teuer, dass eigentlich nur noch Millionäre sie sich leisten könnten oder eben auf hohe Wahlkampfspenden angewiesen sind.
Und die werden dann, so interpretiert der Text das, quasi als Investition gesehen in zukünftige politische Entscheidungen, die dem Spender nutzen. Genau. Und das beschränkt sich laut dem Essay eben nicht auf die USA. Er verweist auf Studien für Deutschland, die angeblich zeigen, dass politische Forderungen von Vermögenden häufiger umgesetzt werden als die der Durchschnittsverdiener.
Obwohl die ja die Mehrheit sind.
Eben. Obwohl diese die Mehrheit bilden. Hinzu kommt dann noch die Sorge vor Meinungsmanipulation. Durch privat kontrollierte Medien einerseits.
Und durch Social Media andererseits.
Ja, genau. Die Echokammern-Effekte von Social Media-Algorithmen. Der Text stellt dem dann die öffentlich-rechtlichen Medien gegenüber. Die betrachtet er aufgrund ihres Finanzierungsmodells als, sagen wir mal, tendenziell unabhängiger und ausgewogener.
Ja.
Trotz möglicher Einzelfälle, das räumt er ein.
Wenn wir das jetzt mit dem größeren Bild verbinden, entsteht eben das Bild einer systemischen Gefahr. Wirtschaftliche Macht übersetzt sich in politischen Einfluss und hüllt potenziell demokratische Prozesse aus.
Er sagt ja sogar, große international agierende Unternehmen seien oft mächtiger als Staaten.
Richtig. Und unterlegen eben keiner direkten demokratischen Legitimation. Das ist der Kern seiner Kritik hier.
Okay. Als Gegengewicht sieht der Text dann den Mittelstand. Warum ist der denn so wichtig für eine freiheitliche Gesellschaft nach dieser Argumentation?
Also, die Idee ist, Der Mittelstand schafft Arbeitsplätze, stärkt lokale Wirtschaften und sorgt für eine, ja, breitere Streuung des Wohlstands.
Anders als globale Konzerne.
Genau. Im Gegensatz zu globalen Konzernen sei der Mittelstand oft lokal verwurzelt und stärker auf das Wohl der Gemeinschaft angewiesen. Oder zumindest sei das Interesse daran größer.
Mhm.
Der Text argumentiert dann weiter, dass ein starker Mittelstand soziale Ungleichheiten abmildern kann, die Abhängigkeit von Großkonzernen verringert und den Wettbewerb fördert.
Klingt logisch. Aber er beschreibt ihn ja auch als Unterdrück, oder?
Ja, das wirft eine wichtige Frage auf. Denn der Essay beschreibt den Mittelstand gleichzeitig als Unterdruck durch Steuern, Bürokratie.
Und den Wettbewerb mit den Großen.
Genau, den ungleichen Wettbewerb mit Konzernen, die durch Steuervermeidung und professionelles Lobbying eben oft Vorteile hätten.
Er kritisiert ja auch die staatlichen Hilfen, die Diskrepanz da.
Richtig, das ist ein Punkt, den er deutlich macht. Großunternehmen würden oft mit Rettungspaketen gestützt, dieses Too-Big-to-Fail-Argument.
Während der Mittelstand sein Risiko allein trägt.
Weitgehend, ja. So sieht es der Autor. Gefordert wird deshalb eine gezielte Stärkung, etwa durch Gründungsförderung, Überbrückungskredite.
Weil die Summe der Mittelständler dann eben doch systemrelevant ist.
Genau das ist die Argumentation. Nicht der einzelne Betrieb, aber die Gesamtheit. Und deren Probleme, so der Text, spüren die Menschen eben direkt vor Ort.
Verstehe. Ein zentraler Punkt ist dann ja die Auffassung von Eigentum. Der Text zitiert Artikel 14 des Grundgesetzes. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Also, was bedeutet das für ihn?
Naja, er nimmt diesen zweiten Satz sehr wörtlich. Seine Lesart ist, diese Verpflichtung muss stärker eingefordert werden.
Wie denn?
Zum Beispiel durch verbindliche Sozial- und Umweltstandards. Die Idee ist, je mehr Eigentum jemand hat, desto mehr Verantwortung trägt er auch für die Gesellschaft.
Es geht also nicht um Abschaffung von Privateigentum?
Nein, das betont er ausdrücklich. Es geht ihm um die Balance. Die Balance mit der gesellschaftlichen Verantwortung. Aber er sieht da eine Schieflage.
Und beim Grundbesitz wird er ja nochmal spezifischer.
Ja, Grundbesitz hebt ihr als Spezialfall hervor. Weil Grund und Boden eine endliche, nicht vermehrbare Ressource ist.
Okay.
Deshalb müsse ihre Nutzung besonders nachhaltig und gerecht sein. Und was hier faszinierend ist, oder zumindest sehr radikal,
ja,
ist der Gedanke, den er zur Diskussion stellt, sollte man Grundbesitz überhaupt dauerhaft erwerben können?
Wie meint er das?
Oder wäre ein Modell denkbar, bei dem Land nur temporär zur Nutzung überlassen wird? Gegen eine Gebühr an die Gemeinschaft vielleicht? Und danach fällt es zurück.
Ah, um Spekulation zu verhindern.
Genau, um Spekulation zu verhindern und die Ressource Boden gemeinschaftlich zu steuern. Er nennt das eine moderne Form der Allmende.
Puh, das wäre aber eine massive Änderung.
Absolut. Er räumt ja selbst ein, dass das riesige Änderungen erfordern würde. Aber er will die Debatte anstoßen.
Gut. Der Essay argumentiert ja auch, dass extrem große Vermögen besonders kritisch zu sehen seien. Warum gerade die?
Die Begründung ist, dass sie oft nicht nur durch, sagen wir mal, reine Leistung entstünden, sondern eben durch Nutzung gemeinschaftlicher Ressourcen, Infrastruktur, Bildungssystem, Rechtssicherheit.
Ohne angemessene Gegenleistung.
Genau, ohne angemessene Gegenleistung, etwa durch faire Steuern. Er verweist auch auf historische Beispiele, Kriegsgewinne, Zwangsarbeit, Adelsprivilegien. Das soll zeigen, dass extremer Reichtum nicht immer nur verdient ist im üblichen Sinne.
Und was fordert er deshalb?
Stärkere Regulierung. Ja, deshalb fordert der Text stärkere Regulierung. Vorgeschlagen werden da mehrere Dinge. Erstens, progressive Besteuerung.
Also höhere Steuern für hohe Einkommen und Vermögen.
Genau. Eine höhere Besteuerung großer Vermögen und auch Erbschaften, um Ungleichheit zu reduzieren und öffentliche Aufgaben zu finanzieren. Es geht ihm um Fairness und das Schließen von Steuerschlupflöchern.
Und die Erbschaftssteuer speziell?
Ja, die soll Chancengleichheit fördern. Verhindern, dass sich extreme Ungleichheit über Generationen verfestigt. Er erkennt zwar an, dass die Weitergabe eines Familienbetriebs oder Wohnhauses legitim sein kann.
Aber trotzdem besteuern.
Er plädiert dennoch für eine gerechte Besteuerung, auch hier, um eben Konzentration abzubauen. Und drittens?
Der ökologische Fußabdruck.
Ah ja, die Privatjets und Megajachten. Zum Beispiel, der Text kritisiert diesen überproportional hohen Ressourcenverbrauch der Superreichen und fordert auch hier stärkere Regulierung und Besteuerung, weil Spenden oder Greenwashing das Grundproblem nicht lösen, seiner Meinung nach.
Verstehe. Der Text streift ja dann noch weitere Bereiche, oder? Eher kurz.
Ja, genau. Er rundet das Bild ab. Thema Wohnraum. Bezahlbarer Wohnraum wird als Grundrecht postuliert. Er fordert mehr sozialen Wohnungsbau, stärkere Regulierung der Spekulation, gerade bei großen Wohnungsgesellschaften.
Deren soziale Verantwortung soll stärker zählen als Aktionärsinteressen.
So argumentiert er ja. Dann Gemeinschaftseigentum. Modelle wie Genossenschaften oder Stiftungen sieht er positiv, als Alternative zur reinen Privatisierung. Stichwort Schutz von Gemeinschaftsgütern. Wasser, Wald, Luft, vielleicht eben auch Boden.
Und Big Tech, die großen Tech-Konzerne?
Die sieht er als Gefahr.
Wegen der Machtkonzentration.
Gefahr für Wettbewerb, Datenschutz, Demokratie. Er regt stärkere Regulierung an, bis hin zur Zerschlagung sogar.
Und Bankenrettung?
Da sagt er, too big to fail darf keine Entschuldigung für unverantwortliches Handeln sein. Rettungen nur mit strengen Auflagen, Rückzahlungen und Regress bei Fehlentscheidungen.
Okay. All diese Punkte fügen sich also in das Gesamtbild des Essays ein.
Genau, es geht immer wieder um eine stärkere Einhegung von Machtmacht und Vermögenskonzentration durch Regeln, die das Gemeinwohl stärker in den Vordergrund stellen.
Und wie schließt der Text? Gibt es ein Fazit?
Ja, er schließt, wie er begonnen hat. Er betont nochmal, es gehe nicht um Neid, sondern um soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Sicherung der Demokratie.
Sein Ziel ist also eine Gesellschaft, die extreme Vermögensanhäufung verhindert oder abschmilzt.
Ja, so formuliert er das. Verhindert oder eben abschmilzt und diese Mittel dem Gemeinwohl zuführt. Aber er sieht das als langen, evolutionären Prozess. Kein Umsturz von heute auf morgen.
Verstehe. Zusammenfassend kann man also sagen, der Essay argumentiert, dass die unregulierte Konzentration von Reichtum und Macht systemische Risiken birgt.
Genau. Und er plädiert für ein Umdenken bei den Regeln Eigentum, Steuern, Unternehmensverantwortung. Für eine bessere Balance zwischen individuellen Freiheiten und dem Wohl der Gemeinschaft.
Das war also ein Einblick in die Argumente und Vorschläge aus diesem Text, den Sie uns geschickt haben. Wir haben die Bedenken hinsichtlich Demokratie und großer Vermögen beleuchtet, die Rolle des Mittelstands diskutiert, uns mit den Gedanken zu Eigentum und Verantwortung beschäftigt und die verschiedenen Regulierungsansätze betrachtet. So, was bedeutet das alles für Sie? Die Quelle liefert eine klare Perspektive, sicher auch Kontroverse und viele Diskussionspunkte.
Mhm. Und vielleicht als abschließender Gedanke, der über den Text hinausführt und den Sie für sich weiterdenken können: Der Essay konzentriert sich ja stark darauf, wie man mit bestehendem extremen Reichtum umgeht und wie man dessen weitere Anhäufungen reguliert, also eher auf Symptome und deren Begrenzung.
Ja.
Eine weiterführende Frage könnte ja sein, welche grundlegenderen Veränderungen wären vielleicht in unserem Wirtschaftssystem selbst nötig, um zu verhindern, dass solche extremen Konzentrationen überhaupt erst in diesem Ausmaß entstehen.
Also nicht nur Symptome behandeln, sondern an die Ursachen gehen.
Genau. Das würde über Besteuerung und Regulierungen hinausgehen und die Mechanismen der Vermögensbildung selbst in den Blick nehmen. Ein Aspekt, den der Essay, wie ich finde, eher nur anreißt.
Ein spannender Gedanke zum Weiterdenken. Vielen Dank, dass Sie uns diesen Text für unsere heutige gemeinsame Betrachtung zur Verfügung gestellt haben.